Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Ein Vorschlag aus Hamburg, der heute beim Justizministertreffen diskutiert wurde. Elektrogeräte sollen eine längere Lebensdauer haben. Und damit die Hersteller sich da anstrengen, soll eine längere Gewährleistung her in Deutschland. Wir fragen hier im Update-Podcast nach, sind denn manche Elektrogeräte darauf ausgelegt, dass wir uns alle paar Jahre tatsächlich ein neues kaufen müssen, weil das alte den Geist aufgibt? Und was wünscht sich ein Elektrogeräte-Reparateur von den Herstellern und der Politik?
Wenn wir ein Gerät haben und wir gucken rein und das ist ein Kondensator und Elektrolytkondensator, der ist aufgeplatzt, das sieht man sehr schnell, dann löten wir da einen neuen ein, aber wir löten nicht das gleiche Teil ein, sondern eine Nummer besser.
Außerdem Thema der Vorschlag von Wirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU. Wahltermine in Deutschland könnten zusammengelegt werden. Bundestagswahlen bitte nur noch alle 5 Jahre und Bundestag verschlanken. Was steckt hinter diesen Vorschlägen?
Peter Altmaier denkt nämlich, dass es ein Beitrag zum zusätzlichen Vertrauen bei Wählerinnen und Wählern leisten kann. Aber ich halte es für ein weitgehend populistisches Argument, darauf zu setzen, dass man das dann kleiner machen muss und dass es dann irgendwie besser wird.
Darüber sprechen wir und Ilka Knigge, wir reden gleich über Insolvenzen.
Justizministerin Christine Lambrecht schlägt ja vor, dass die Zeit, in der man bei Privatinsolvenz schuldenfrei werden kann, von 6 auf 3 Jahre verkürzt wird. Eine EU-Richtlinie gibt das für Firmen vor ab 2021 und sie möchte das eben auch auf private Personen ausweiten. Und ich habe mir mal angeschaut, wie so ein Insolvenzverfahren abläuft und was diese Änderung bewirken könnte.
Auch das hört ihr hier im Podcast des Updates vom 7.11.2019. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Es scheint, als befände sich das traditionelle politische System unseres Landes spätestens seit der Bundestagswahl 2017 in einer Art Dauerkrise, schreibt unser Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU heute in der Rheinischen Post. Und mit Dauerkrise meint er, dass die Menschen den etablierten Parteien nicht mehr so viel vertrauen und wenig Akzeptanz schenken und auch dem politischen System eher weniger Akzeptanz. Und Altmaier macht Vorschläge, wie das System rauskommen könnte aus dieser Krise. Bundestag verklagt. Weniger Ministerien, Wahltermine zusammenlegen, das würde Vertrauen schaffen. Politikwissenschaftler Martin Florak, warum sollte denn ein kleinerer Bundestag besser sein, bitte?
Ja, aus Sicht der Abgeordneten gibt es einige Argumente, die an der Arbeitsfähigkeit des aktuellen Bundestags zweifeln lassen. Die Arbeit wird mühsam, wenn man mehr als 700 Abgeordnete hat. Insofern gibt es vielleicht aus der parlamentsinternen Sicht ganz gute Argumente für eine Verkleinerung. Aber Peter Altmaier macht eigentlich ein anderes Argument auf. Er denkt nämlich, dass es ein Beitrag zum zusätzlichen Vertrauen bei Wählerinnen und Wählern leisten kann. Und denen ist es vielleicht nicht egal, aber ich halte es für ein weitgehend populistisches Argument, darauf zu setzen, dass man das dann kleiner machen muss und dass es dann irgendwie besser wird. Ich glaube, da gibt es tieferliegende Gründe für Vertrauensverluste.
Aber das verstehe ich nicht genau. Wieso sollte ein kleineres Parlament Vertrauen zurückgewinnen? Einfach nur, weil weniger Leute da sind, an die man sich gewöhnen muss?
Ja, genau das Argument verstehe ich eigentlich auch nicht bei Altmaier, denn die Annahme ist, glaube ich, dass es möglicherweise zu viel kostet. Das ist ja jedenfalls das Stichwort, was viele andere da auf den Plan treten lässt, die so eine Forderung erheben. Die Kosten, die das hat, die Abgeordneten, die man zahlen muss, das Aufgeblähte dieses Parlaments. Und der andere Vorschlag, der ja auch noch von Altmaier gemacht wird, ist ja auch die Zahl der Minister zu begrenzen. Auch das zielt ja eigentlich so ein bisschen in die Richtung, dass man irgendwie den Staat verschlanken müsse und dann wäre er irgendwie vertrauenswürdiger. Daraus wird aus meiner Sicht aber keine wirkliche Gleichung.
Was für eine Situation haben wir denn gerade aus Ihrer Sicht? Haben viele Menschen weniger Vertrauen in die Politik oder in den Staat generell? Weil dann müsste man den Beamtenapparat verschlanken, wie Sie es gerade genannt haben.
Ja, man unterscheidet so zwischen dem abstrakten und dem konkreten Demokratie oder der Zufriedenheit in die Demokratie. Und da gibt es ganz unterschiedliche Befunde. Gehen wir mal von denen aus, die wirklich entfremdet vom politischen System sind, die sich für nichts interessieren und die in der Tat ganz grundsätzlich das Vertrauen in Politik verloren haben. Denen wird man mit solchen Vorschlägen nicht begegnen. Denn das sind vielfach Leute, denen im Kern Ressourcen häufig fehlen, für die Politik gar keine Kategorie ist. Für die ist das überhaupt kein Gegenstand ihres Lebens. Die haben gar keine Auffassung von Politik, das spielt in ihrem Alltag gar keine Rolle. Und insofern wird ein solcher Vorschlag auch an denen völlig vorbeigehen, weil ob der Bundestag jetzt 598 oder 709 Abgeordnete hat, ist diesen entfremdeten und ja aus dem Vertrauen herausgefallenen Leuten völlig wurscht.
Altmaier geht es nicht nur um die Verschlankung des aufgeblähten Parlaments, sondern auch um eine Wahlrechtsreform, zum Beispiel, dass alle 5 Jahre nur ein neuer Bundestag gewählt werden sollte. Warum tut sich die Politik so schwer mit eigenen Reformen? Weil solche Wahlrechtsreformen sind ja schon ein paar Mal gescheitert.
Es fällt deswegen schwer, weil ja die einzelnen Abgeordneten ihre Wahlkreise im Blick haben, weil ein Wahlkreiszuschnitt möglicherweise dann in der Folge notwendig sein wird und eine Verkleinerung immer Probleme macht, weil Leute sich an bestehende Situationen gewöhnt haben. Also das macht, der Betrieb ist in dem Sinne träge, also das ist schon klar, aber da ist Altmaier jetzt auch nicht der Erste, sondern einer von vielen, der beklagt, dass das aktuelle Wahlrecht eigentlich reformiert werden müsste.
Sie haben Altmaiers Vorschläge eben ja teils populistisch genannt. Könnten sie trotzdem in der Öffentlichkeit eine Diskussion oder am Ende sogar eine Veränderung anstoßen?
Ja, sie können eine anstoßen, aber ich glaube, sie haben ein Kardinalproblem zur Folge, nämlich dass man im Kern ein bisschen der Krise der repräsentativen Demokratie das Wort redet und den Eindruck erweckt, alles, was repräsentative Demokratie ist, ist weniger wert als Demokratie, als direktdemokratische Verfahren. Das taucht ja auch auf. Also Bürger müssen mehr beteiligt werden und Ähnliches. Mhm. Und das setzt voraus, dass es wirklich so ist. Und direktdemokratische Verfahren haben eine ganze Reihe von Nachteilen, insbesondere auf Bundesebene. Und vor allen Dingen verstärken sie eine Zahl der Probleme, die sie angeblich heilen sollen. Denn wir sehen bei solchen Verfahren, dass es häufig von Leuten genutzt wird, die sehr wohl von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, die auch üblicherweise politisch interessierter sind als die Entfremdeten und die kein Vertrauen mehr haben. Das heißt, denen gibt man zusätzliche Instrumente an die Hand. Man gewinnt aber niemanden von denen zurück, die möglicherweise wirklich die Problemfälle für die Demokratie sind. Insofern ist da das Heilmittel vielleicht das Falsche und es verstärkt eigentlich die Symptomatik.
Nur noch mal ganz kurz Ihr Fazit, als Sie den Artikel heute Morgen gelesen haben von Altmaier, was haben Sie gedacht?
Ja, es ist irgendwie das wieder aufgewärmte, was man immer schon gehört hat. Viele Sachen sind alt, lange diskutiert. Es wäre eigentlich an der Zeit, ein paar neue und interessante Vorschläge zu liefern, wie man vielleicht auch das repräsentative politische System stärken kann, statt die immer gleichen Ladenhüter aus dem Hut zu zaubern.
Sagt Politikwissenschaftler Martin Florak von der Uni Duisburg-Essen hier bei uns in Deutschlandfunk Nova über die Vorschläge von Wirtschaftsminister Altmaier, das traditionelle politische System zu verändern, zum Beispiel Wahlen zusammenlegen und Bundestag verkleinern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist der ewige Kreislauf. Elektrisches Gerät kaufen, Handy, Drucker, Spülmaschine und dann nach ein paar Jahren ist das Teil kaputt. Manchmal sogar kurz nach Ende der Garantie. Dann müssen wir es entweder irgendwie noch an irgendjemanden, an Bastler verkaufen und müssen was Neues kaufen. Das ist ärgerlich, klar. Es passiert manchmal und einige Politiker finden, das geht so nicht. Wie lange Elektrogeräte durchhalten sollten, war heute unter anderem Thema auf der Justizministerkonferenz mit den Justizministern der Länder und Bundesjustizministerin Christine Lambrecht. Und da gab es die Forderung aus Hamburg, dass Elektrogeräte eine längere Lebensdauer haben sollen und dass die Gewährleistung länger sein sollte bei uns in Deutschland. Hamburg hat sich da jetzt erstmal nicht durchsetzen können heute, aber der Vorschlag ist in eine Arbeitsgruppe überwiesen worden. Es geht also weiter. Wie sieht das Problem in der Praxis aus, wollen wir heute Abend wissen. Fragen wir Marco Schölling vom Repair Café Bremen. Der kämpft täglich darum, dass Gegenstände weiterleben können. Marco, welche typischen Schwachstellen gibt es denn? Zum Beispiel, sagen wir mal, bei einer Kaffeemaschine.
Also eine Kaffeemaschine ist ja modular aufgebaut. Das heißt, wir haben verschiedene Pumpen, wir haben verschiedene Heizungen, mindestens mal eine. Dann haben wir das Mahlwerk. So, und das Mahlwerk nutzt ab, die Heizung brennt durch und die Pumpen kann man zum Teil reinigen. Die Pumpen verkalken halt und die Heizungen verkalken übrigens auch. So, und die meisten Teile kriegt man einzeln, weil die eben modular aufgebaut sind, später auch als Ersatzteile.
Und es lohnt sich auch, da nochmal ein paar Euro in die Hand zu nehmen und die zu reparieren.
Auf jeden Fall. Also bei Kaffeevollautomaten lohnt sich das auf jeden Fall, den aufzumachen und da reinzugucken. Sieht ein bisschen kompliziert aus, nicht erschrecken, aber wir helfen da.
Die Politik sagt, die Geräte sollen länger halten, sie sollen eine längere Gewährleistung geben, die Hersteller. Wie könnte das Problem generell angegangen werden? Wozu müssten die Hersteller verpflichtet werden aus deiner Sicht?
Ich komme da auf zwei Dinge. Das eine ist längeres Vorhalten von Ersatzteilen und das zweite ist Bauteile verwenden, die hochwertiger sind. Also den Kondensator zum Beispiel. Wenn wir ein Gerät haben und wir gucken rein und da ist ein Kondensator, ein Elektrolytkondensator, der ist aufgeplatzt, das sieht man sehr schnell, dann löten wir da einen neuen ein, aber wir löten nicht das gleiche Teil ein, sondern eine Nummer besser, der mehr Volt ab kann beispielsweise. So, und der kostet nur weniges Cent mehr und ist von der Bauform her also kaum größer. So. Und wenn man das machen würde, würde der auch nicht so schnell durchbrennen, der Kondensator. Und das sind wenige Cent, die das Gerät dann teurer wäre. Und das zum Beispiel verstehe ich nicht.
Bei Geräten, wo alles drin verschweißt ist und aneinander geklebt, ich spreche jetzt irgendwie von Tablets oder von Fernsehgeräten auch, da wird es dann schon schwieriger, ne?
Ja, also bei Tablets ist das ganz schwierig, bei Handys ist es auch ganz schwierig. Da sind die Akkus fest verbaut, teilweise eingeklebt und wenn man die nur biegt, also einen Akku vom Tablet oder vom Handy, wenn man den ausbauen wollen würde, dann muss man ihn biegen dabei und das mag der Akku nicht, dabei geht er auf jeden Fall kaputt. Das ist auch gefährlich, steigen Rauchwolken auf oder Chemie läuft aus. Da rate ich dringend von ab.
Ist das von Herstellern zum Teil auch so einkalkuliert? Wollen die, dass wir das nicht reparieren können?
Bei Handys, muss ich sagen, sind die Akkus ja neuerdings mal wieder fest verbaut. Ich selber achte ja mal darauf, dass ich ein Handy kaufe, wo ich den Akku noch austauschen kann, weil das eigentlich das einzige Verschleißteil ist. Und dass die neueren Handys alle mit fest verbauten Akku sind, ich verstehe es nicht. Viel mehr Aufwand ist es eigentlich nicht, da eine Klappe einzubauen und einen variablen Akku zu machen.
Aber korrigier mich, ich kann doch mein Handy zum Händler zurückbringen und sagen, mach mir einen neuen Akku rein.
Ja, das kannst du machen.
Ist halt teuer.
Ja, also du könntest aber auch, irgendwo einen Akku kaufen. Ich will ja gar nicht für Nachbau jetzt argumentieren. Du kannst ja einen Original-Akku kaufen vom Hersteller und machst die Klappe auf, setzt den Akku rein und fertig ist das. Warum muss das 30 Euro kosten? Entschuldigung.
Es gibt ja auch durchaus Ideen wie zum Beispiel das Fairphone, wo man einzelne Blöcke, nenne ich es jetzt einfach mal, rausnehmen kann und sagen kann, ich brauche hier entweder eine bessere Version, eine bessere Kamera, mehr Speicher und hol mir dafür einen anderen neuen Block. Wäre sowas auch denkbar für andere Elektrogeräte?
Ja, auf jeden Fall. Wenn die Politik neue Gesetze dafür rausgeben will, ist Standardisierung auch ein Punkt. Was das Fairphone ja so besonders macht, ist eben A, dass man sie selber auseinandernehmen kann und sie eben nicht verklebt, verlötet sind und dass sie standardisiert sind. Also sprich, wenn ich eine neue Kamera da einsetze, dann hat die gleichen Anschlüsse, die gleiche Bauform wie die bisherige Kamera. Und das nenne ich Standardisierung. Und das ist bei Fernsehern zum Beispiel ist das nicht so. Bei Fahrrädern ist das so, die sind standardisiert. Beispiel der 28er Reifen ist bei allen Herstellern gleich 28 Zoll, also kann ich den austauschen. Und das haben wir bei Kaffeemaschinen kaum und noch schlimmer wird es bei Fernsehen und Handys.
Elektrogeräte haltbarer machen. Marco Schöling vom Repair Café Bremen hat uns gesagt, was die Hersteller dafür tun könnten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist noch etwas kompliziert, so mit Einloggen und dann durchklicken und dann kriegt man eine PIN zugeschickt und erst dann kann man irgendwie was hochladen. Aber immerhin kann meine Krankenkasse mittlerweile digital die Krankmeldung entgegennehmen. Briefe von der Kasse bekomme ich auch online. Beim Bonussystem kann ich online mitmachen und es soll sich noch mehr tun im Gesundheitswesen. Deshalb hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, ein ganzes Paket zur Digitalisierung im Gesundheitswesen geschnürt, das heute vom Bundestag verabschiedet wurde. Christopher Jennert im Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio in Berlin. Mach dieses Paket mal bitte für uns auf. Was ist denn da alles drin bei der Digitalisierung in der Gesundheit?
Also zum einen sollen die Krankenkassen künftig sogenannte Gesundheits-Apps bezahlen. Das heißt, wenn man eine App braucht, die einen daran erinnert, Tabletten zu nehmen oder die bei der Schwangerschaft hilft, dann sollen die zukünftig von den Kassen bezahlt werden. Die müssen dann nachweisen, dass das auch irgendwie der Gesundheit zuträglich ist. Und dann sind die förderwürdig auf jeden Fall erstmal. Dann das Zweite, was in diesem Paket drin ist, es sollen mehr Ärzte Videosprechstunden anbieten. Man muss ja nicht wegen allem direkt in die Praxis, sondern man kann das oft auch schon so in einer Videoschalte klären. Und auch die soll gefördert werden. Das heißt, erstens sollen Ärzte mehr Geld dafür bekommen, wenn sie solche Videosprechstunden anbieten. Und die sollen auch eben gefördert werden, dass da Apps dafür entwickelt werden, dass das eben auch fehlerfrei möglich ist. Außerdem geht es darum, dass die Kassen künftig Behandlungsdaten bzw. Daten der Versicherten, die beim Arzt waren, sammeln und auch der Forschung zur Verfügung stellen, damit die da mitarbeiten kann. Das soll pseudonymisiert passieren, so heißt das. Das heißt, es soll angeblich kein Rückschluss möglich sein, wer da behandelt wurde. Und also es ist auf jeden Fall nicht mit dem Namen verknüpft. Und dann legt dieses neue Gesetz jetzt auch den Grundstein für die sogenannte elektronische Patientenakte. Da soll alles zentral gespeichert werden. Bisher ist das ja so, man geht zum Arzt, der hat seinen Computer, speichert da die Daten. Da kann aber kein anderer Arzt drauf zugreifen. Wenn man also zu einem anderen Arzt geht, wegen irgendeines Befundes, dann muss der die Daten anfordern. Das passiert in der Regel immer noch auf Papier, per Fax zum Beispiel. Und das soll sich auch ändern. Aber da, wie gesagt, erstmal nur die grundlegenden Dinge heute geklärt. Da muss also noch sehr viel mehr geklärt werden, dass diese elektronische Patientenakte irgendwann auch kommt.
Genau, weil in Deutschland wird beim Thema Digitalisierung ja ganz schnell Datenschutz gerufen und geschrien. Was ist denn da der Plan des Gesundheitsministers, wie er das gewährleisten kann, also dass die Daten wirklich nicht in falsche Hände geraten?
Da wird momentan noch dran verhandelt, wie das gewährleistet werden kann. Denn wenn man diese elektronische Patientenakte hat, dann könnte ja theoretisch der Augenarzt sehen, was der Gynäkologe da eingetragen hat. Das heißt, wenn jemand beim Frauenarzt war und da einen Schwangerschaftsabbruch hatte, kann das jeder andere Arzt theoretisch sehen. Und das muss eben gewährleistet werden, dass das nicht passiert. Da wird momentan noch dran gebastelt. Da muss es auch ein weiteres Gesetz geben. Und auch, wie die Daten hin und her geschickt werden können, auf welchen Servern die lagern. Das alles muss noch geklärt werden und das ist noch sehr, sehr unklar.
Deutschland ist jetzt kein digital fortschrittliches Land. Welcher Zeitplan steht denn jetzt dahinter? Wann soll das alles umgesetzt werden?
Das ist noch nicht so ganz klar. Also diese elektronische Patientenakte soll ab 2021 kommen, aber es ist mehr als zweifelhaft, dass diese Datenschutzdinge bis dahin geklärt werden. Deswegen wird 2021 die Patientenakte wohl auch in eine Light-Version kommen. Erstens freiwillig. Zweitens kann es auch sein, dass man mehrere Patientenakten hat. Das heißt, der eine Arzt hat die und weiß nicht, dass der andere Arzt schon eine andere angelegt hat und so weiter. Das alles ist noch sehr, sehr unklar. Das heißt, wenn, dann kommt sie erstmal in der Light-Version. Und wann dann die volle Version da ist, das kann auf jeden Fall noch dauern.
Die Pläne zur Digitalisierung im Gesundheitswesen. Heute Thema im Bundestag, auch verabschiedet worden. Hintergründe von Christopher Jenert aus dem Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio in Berlin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Diese Worte stammen von Willy Brandt und 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 ist dieses Zusammenwachsen immer noch nicht beendet. 9. November ist übrigens in zwei Tagen, am Samstag. Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen, es ist immer noch nicht alles zusammengewachsen. Kerstin Ruskowski aus unseren Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was sind das denn für Zahlen, die das Destatis heißt es ja, ne? Das Statistische Bundesamt veröffentlicht hat?
Ja, da geht es vor allem um das Thema Familie und den Zahlen zufolge haben sich die Menschen, die heute auf dem Gebiet der ehemaligen DDR leben und die, die auf dem Gebiet der damaligen Bundesrepublik leben, ziemlich stark angenähert. In der DDR war es zum Beispiel so, dass eine Frau da deutlich früher ihr erstes Kind bekommen hat als in der Bundesrepublik. 1989, also im Jahr des Mauerfalls, hatte eine Frau in Ostdeutschland im Schnitt mit 23 ihre erste Geburt, in Westdeutschland erst mit 27. Ja, mittlerweile kriegen Frauen in ganz Deutschland insgesamt später Kinder, im Osten mit 29, im Westen mit 30. Tendenziell ist es bis heute so, dass Frauen in Ostdeutschland mehr Kinder kriegen als Frauen in Westdeutschland. Aber die absoluten Geburtenzahlen sind trotzdem im Westen ein bisschen höher.
Warum?
Ja, wegen der Altersstruktur. Also weil im Osten im Schnitt mehr ältere Menschen leben, also weniger potenzielle Eltern als im Westen.
Und wie leben die Familien zusammen?
Ja, das ist einer der großen Unterschiede in Ost und West. In Westdeutschland sind viel mehr Elternpaare verheiratet, 7 von 10. Im Osten sind es nur 4 von 10 Elternpaaren. Das war auch früher schon so, dass im Westen mehr geheiratet wurde als im Osten. Wobei, wenn man sich die Paare insgesamt anguckt, nicht nur die, die Eltern sind, dann heiraten mittlerweile genauso viele Paare in Ost- wie in Westdeutschland. Es gibt aber natürlich auch Alleinerziehende. Das Statistische Bundesamt spricht sogar von einem Trend zu Alleinerziehenden, der allerdings bundesweit ist. Und demnach leben aktuell rund 3,6 Millionen Kinder mit nur einem Elternteil zusammen. Meistens mit der Mutter, nämlich in 84% der Fälle.
Das ist ja ziemlich klassisch.
Ja, genau. Aber die Zahl der Väter, die Elternzeit nehmen, die steigt und zwar vor allem in Sachsen.
Oh.
Da beantragt jetzt schon fast jeder dritte Vater Elternzeit. Danach kommt Bayern mit jedem vierten Vater. Am wenigsten Interesse an Elternzeit haben Väter in Rheinland-Pfalz und im Saarland.
Okay, so ein Klassiker beim Thema Ostdeutschland und Westdeutschland ist ja auch die Kinderbetreuung.
Stimmt, ja, da ist das Angebot auch nach wie vor im Osten noch besser, aber es tut sich was. Mittlerweile hat jedes zweite Kind im Osten einen Kita-Platz und immerhin fast jedes dritte Kind im Westen. Das Statistische Bundesamt führt es auch darauf zurück, dass die Kindertagesbetreuung weiter ausgebaut worden ist und eben auch weiter ausgebaut wird immer noch.
Also fassen wir zusammen. Insgesamt gibt es immer weniger Unterschiede zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland.
Ja, also zumindest was das Thema Familie im weitesten Sinne angeht. Wobei das anscheinend nicht alle so empfinden. Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur hat nämlich auch eine Umfrage machen lassen. Und dabei ist rausgekommen, dass rund 40% der Deutschen der Meinung sind, dass die Unterschiede zwischen Ost und West größer sind als die Gemeinsamkeiten. In Ostdeutschland finden das sogar 62% der Befragten. Die Geschäftsführerin der Stiftung meint, das liegt wahrscheinlich an den hohen Erwartungen und auch an den Nachwirkungen des Lebens in der Diktatur. Die demokratischen Rechte und Freiheiten, die seit der Wende errungen worden sind, sagt sie, dürfen aber nicht zu gering geschätzt werden. Aber in der Umfrage wurde auch gefragt, ob die Menschen meinen, dass der Mauerfall und die friedliche Revolution ein Glücksfall waren. Und der Meinung sind 3/4 der Befragten in Ost und West.
Übermorgen. Es ist 30 Jahre her, dass die Berliner Mauer gefallen ist und aus der DDR und der Bundesrepublik Deutschland ein Land wurde. Welche Unterschiede es immer noch gibt, vor allem in Bezug auf Familie, das hat uns Kerstin Ruskowski aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion gesagt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ey, sorry Leute, bei mir geht gar nichts mehr. Ich kann euch leider das Geld nicht mehr zurückzahlen. Wenn ich total viele Schulden habe, dann kann ich, wenn nichts anderes mehr geht, Privatinsolvenz anmelden. Ich muss bei so einer Privatinsolvenz 6 Jahre lang sehr sparsam leben, abbezahlen und erst dann kann ich mich wieder schuldenfrei nennen. Auch wenn ich noch nicht alles bezahlt habe. Das ist dann trotzdem so. 6 Jahre sind zu lang, findet aber Bundesjustizministerin Christine Lambrecht. In einem Interview mit der FAZ hat sie gesagt, 3 Jahre sollen es werden. Ilka Knigge aus unserem Update-Team hat sich Christine Lambrechts Vorschlag angeschaut. Wie kommt die Justizministerin auf diese Zahl? 3 Jahre?
Ja, diese 3 Jahre, die kommen aus einer EU-Richtlinie, die bis Sommer 2021 umgesetzt werden soll. Und diese Richtlinie, die bezieht sich aber nicht auf die Insolvenz von privaten Personen, sondern auf die von Unternehmern. Justizministerin Lambrecht möchte sich aber dafür einsetzen, dass bei Firmen und bei privaten Personen da kein Unterschied gemacht wird und auch Privatpersonen nach 3 Jahren schuldenfrei sein können. Die Idee hinter diesem Verfahren ist, dass eben auch mittellose Menschen mit hohen Schulden nicht ihr Leben lang darunter leiden sollen.
Wie ist das denn momentan? Wie läuft gerade so ein Privatinsolvenzverfahren ab?
Ja, ich mache mal ein Beispiel. Du hast 6.000 Euro Schulden, zum Beispiel bei deiner Vermieterin, bei einem Online-Shop und bei einem Autohändler. Die kannst du nicht zurückzahlen. Dann kannst du, wenn ihr euch nicht anders einigen könnt, du und die Gläubiger, denen du etwas schuldest, diese Privatinsolvenz beantragen. Ein Gericht muss dann das sogenannte Privatinsolvenzverfahren eröffnen und dieses Verfahren hat dann eben eine Laufzeit von aktuell 6 Jahren.
Und wie laufen diese 6 Jahre dann zurzeit ab?
Ja, in diesen 6 Jahren musst du so viel zurückbezahlen, wie du kannst. Im Gesetz, da heißt das Arbeitskraft bestmöglich einsetzen. Arbeitslose müssen sich dann zum Beispiel einen Job suchen, damit sie zurückzahlen können. Menschen mit einem Job müssen einen Teil von ihrem Gehalt abgeben an die Insolvenzverwalterin und über die werden dann damit die Schulden und auch die Kosten des Gerichtsverfahrens und die Kosten für den Insolvenzverwalter selbst abbezahlt.
Kannst du mal ein Beispiel nennen, über welche Zahlen wir hier reden?
Wenn man Single ist, also keine Familie versorgen muss, dann gibt es da eine sogenannte Pfändungsfreigrenze von 1.178 Euro netto. Also das Geld darfst du behalten, wenn du es verdienst. Und alles drüber, das musst du dann abgeben. Und klar, Besitz kann da gepfändet werden oder auch zum Beispiel ein Bausparvertrag. Und nach 6 Jahren, auch wenn du nicht alles abbezahlen konntest oder sogar auch gar nichts, werden dir dann alle Schulden erlassen. Nur die Kosten für das Gerichtsverfahren, die können dir dann auch nach diesen 6 Jahren noch abverlangt werden und du kannst sogar eine Verkürzung auf 3 Jahre beantragen, das ist auch heute schon so, wenn du die Kohle für das Verfahren halt schon zusammen hast und auch 35% deiner Schulden abbezahlt hast.
So, und aus diesen 6 Jahren sollen jetzt 3 werden. Das klingt nach einem guten Vorschlag für alle, die Schulden haben und nach einem schlechten für alle, die hoffen, dass sie ihr Geld zurückbekommen.
Ja, so schätzt das Max Pastulka auch ein, der ist Fachanwalt für Insolvenzrecht und der hat mir heute seine Meinung zu Christine Lambrechts Plänen gesagt.
Ich denke, dass der Vorschlag insgesamt gut ist, weil er ja jetzt keine Eigeninitiative von Deutschland ist, sondern auf die EU-Richtlinie reagiert. Und ob das jetzt 3 Jahre wirklich mit Nullquote ist, ist für die Gläubiger sehr hart, aber für die verschuldeten Menschen ist es natürlich eine attraktive Alternative.
Interessant dabei ist auch noch, in anderen EU-Ländern sieht es für die Verschuldeten noch besser, für die Gläubigerinnen und Gläubiger noch schlechter aus. In Spanien zum Beispiel, da kann man nach 1 bis 1,5 Jahren schuldenfrei werden, in Frankreich und England schon nach 1 Jahr. Und es gibt immer wieder Fälle von Leuten, die wegen dieser nicht ganz einheitlichen Regelung innerhalb der EU einfach ihren Wohnsitz für eine Zeit verlegen und in einem anderen Land das Insolvenzverfahren beantragen. Dafür gibt es dann den Begriff Insolvenztourismus.
Wenn sich in Deutschland die Zeit jetzt von 6 auf 3 Jahre minimiert, könnte es dann passieren, dass plötzlich total viele Leute Privatinsolvenz beantragen, weil sie ihre Schulden dann recht schnell wieder loswerden?
Ja klar, dafür soll es in den nächsten Jahren, wenn der Vorschlag so durchgeht, dann aber eine Übergangsfrist geben. Also die Entschuldungsfrist von 6 Jahren, die soll langsam auf 3 reduziert werden. Das ist ein total wichtiges Detail, sagt Max Pastulka.
Auf der anderen Seite würde man sonst provozieren, dass zumindest im nächsten Jahr die Anträge zurückgehen werden oder die Leute eher warten, um in das Verfahren reinzukommen.
Ja, bisher ist die ganze Sache natürlich nur ein Vorschlag der Justizministerin. Der Europäische Rat legt aber sogar nahe, diese Richtlinie auch auf Privatpersonen auszuweiten.
Neue Pläne für Insolvenzverfahren in Deutschland. Hintergründe von Ilka hier bei uns in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das große Insektensterben ist schon länger Thema. Unterschiedliche Studien gibt es dazu. Zum Teil ist die Rede von 75% Rückgang der Insektenbiomasse in den vergangenen 25 Jahren. Vergangene Woche ist eine neue Studie rausgekommen aus München, in der steht, dass die Artenvielfalt von Insekten, aber auch Spinnen in Deutschland um 1/3 zurückgegangen ist. Und das nur in 10 Jahren. Bei den Bienen, da schreien immer alle auf, wenn die Bienen sterben, dann geht die Welt zugrunde. Aber was ist denn eigentlich mit den Spinnen? Darüber haben wir hier in Deutschlandfunk Nova mit dem Ökologen und Spinnenforscher Professor Klaus Birkhofer von der Uni Cottbus gesprochen. Herr Birkhofer, also viele Menschen ekeln sich ja vor Spinnen oder haben sogar Panik. Warum sollten wir uns freuen, wenn wir eine Spinne sehen? Warum brauchen wir die unbedingt?
Spinnen an sich sind für den Menschen wahnsinnig nützlich. Das hat Auswirkungen in unseren landwirtschaftlich genutzten Flächen. Da fressen sie also ganz stark Schädlinge in der Landwirtschaft, auch in der Forstwirtschaft, und leisten damit quasi so eine Dienstleistung für uns Menschen, für die wir auch nicht viel bezahlen oder gar nichts tun. Sie sind aber auch nützlich in Regionen, in denen beispielsweise Stechmücken zum einen natürlich auch einfach nur ein unerwünschtes, nicht schönes Problem sind. Da muss man dann aber auch ein bisschen weiterdenken. Es gibt ja auch viele Insekten, die Krankheiten übertragen, und Spinnen kontrollieren die oder tragen zu dieser Kontrolle genauso bei wie auch andere Räuber noch. Aber eben Spinnen sind so zahlreich, so mengenmäßig dominierend in vielen Ökosystemen, dass sie da einen ganz wesentlichen Beitrag zur Unterdrückung dieser Plagegeister, Krankheitsüberträger und Pflanzenschädlinge leisten.
Damit wir das mal einordnen können, wie viel Plagegeister, wie Sie es genannt haben, fressen denn die Spinnen so?
Das haben wir tatsächlich vor 2 Jahren auch mal berechnet. Das ist in etwa genauso viel oder sogar deutlich mehr. Das gibt so ein bisschen Schwankungsbereich, wie wir Menschen weltweit im Jahr an Fleisch und Fisch konsumieren. Also so 400 bis 800 Millionen Tonnen an Insekten überwiegend werden von Spinnen jedes Jahr getötet.
Sie haben diese tollen Spinnennetze, tolle Konstrukte mit außergewöhnlichen Faden. Was muss denn eine Spinne alles können, damit sie so ein komplexes Gebilde hinkriegt?
Ja, also das sind tatsächlich fantastische Leistungen. Das erfordert natürlich eine Koordination. Das ganze Netzbauverhalten ist überwiegend genetisch fixiert, das ist also nicht erlernt. Aber das sind, genau wie Sie schon sagten, fantastische geometrische Formen. Und was die meisten gar nicht wissen, ist, es gibt viele Spinnenarten, die bauen diese Netze nahezu jeden Tag wieder auf. Die bauen die also zu bestimmten Zeiten ab, verstecken sich dann und haben diese Netze dann wieder aufgebaut über kürzere Zeiträume. Und das ist also eine immer wiederkehrende, durchaus hochkomplexe Leistung. Und dann ist natürlich die Spinnseide an sich auch ein wunderbarer Baustoff. Deshalb erfährt sie ja auch sehr viel Aufmerksamkeit in der biotechnologischen Forschung und inspiriert uns dazu ganz viel.
Bei den Bienen haben wir in den vergangenen Jahren gelernt, wie wir sie unterstützen können, zum Beispiel indem wir bestimmte Blumen pflanzen, falls wir einen Garten haben oder manchmal sogar auf dem Balkon auch. Was können wir für die Spinnen tun?
Ja, teilweise geht das miteinander einher. Also vieles, was für andere wirbellose Tiergruppen und auch Insekten wichtig ist und interessant ist, ist auch für Spinnen durchaus hilfreich. Es gibt noch so ein bisschen speziellere Ansprüche, die gerade, wenn man sich die Bestäuber, also die Bienen, die Wildbienen anguckt und im Vergleich zu den Spinnen setzt. Jetzt sind Spinnen räuberische Tiere, das heißt, die ernähren sich von anderen Tieren, von Beute. Die haben also jetzt keine großen Ansprüche an das Nektarangebot oder an das Blütenangebot in der Landschaft in dem Sinne. Aber natürlich kommt mit diesem erhöhten Blütenangebot, mit den Zunahmen der Diversität, der Artenzahl der Pflanzen kommt natürlich auch weitere Beute dann mögliche ins Gebiet. Und das ist für die Spinnen dann schon wieder interessant. Das heißt, auch diese Blühstreifen haben dann durchaus indirekte positive Auswirkungen auf die Spinnen. Bei den Spinnen ist es noch relativ wichtig, dass man auch Areale hat in der Landschaft, die ein bisschen ausdauernder, langfristiger da sind. Also gerade so Grünstreifen, die ständig gemäht werden oder auch Ackerflächen sind für viele gerade netzbauende Spinnen nicht sehr gut. Viele Spinnen leben auch im Boden oder konstruieren irgendwie bodennah durchaus dauerhaft ihre Netze. Wenn dann da ein Traktor durchfährt, ist das Ganze auch vorbei. Das heißt, gerade auch Dauerbrachen, also Brachflächen, die wirklich nicht mehr bewirtschaftet werden, die auch nicht gemäht oder geschnitten werden, sind da ein wichtiger Bestandteil. Da können sich dann also Arten entwickeln, Populationen von Arten, die auch wirklich sonst nirgendwo zu finden sind. Und um die geht es uns ja im Wesentlichen. Es gibt ganz viele Spinnenarten, die kommen sehr gut klar mit landwirtschaftlichen Nutzflächen. Aber es geht uns eben um die Arten, die nach heutzutage doch weitestgehend ausgeräumten Agrarlandschaft eben keine Habitate mehr finden.
Und eben auch keine Insekten mehr, also Nahrung finden.
Genau, die also auch von der Nahrung her diversere Ansprüche haben. Auch da gibt es wieder Spinnenarten, die kommen mit ein, zwei Beutegruppen sehr gut aus. Aber auch da gibt es Anzeichen für aus der Forschung, dass eine diversere Ernährung, also eine Ernährung von mehreren Beutegruppen, ähnlich wie beim Menschen, ausgewogener und gesünder ist.
Was können wir für Spinnen tun und warum sollten wir sie stärker schützen? Hintergründe von Spinnenforscher Klaus Birkhofer von der Uni Cottbus.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.